Ja, guten Morgen. Voll schön hier zu sein in Pforzheim bei euch. Ich liebe euren Worship. Irgendwie die Gegenwart Gottes ist so stark da. Und gerade das letzte Lied, das berührt mich immer wieder neu. Wie sehr liebt er uns doch, oder? Wie sehr liebt er uns? Wie sehr hat er uns geliebt? So gewagt, was er gemacht hat, dass er auf die Erde gekommen ist und dass er es immer wieder machen würde, wenn er es nicht getan hätte, obwohl er weiß, was für einen Schmerz das bedeuten würde. Müsste er es wieder tun, er würde es nochmal machen. Ist das nicht wunderbar? Und nur für dich. Wenn du der einzige Mensch auf der Welt wärst, würde er es tun. Er würde ans Kreuz gehen und würde sagen, nur für dich gebe ich mein Leben hin, weil du bist es mir wert. Und ja, Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du da bist, dass du jetzt hier bist. Ich möchte dich bitten, dass du meine Lippen salbst. Ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass wir in deiner Gegenwart sind, jetzt in dieser halben Stunde der Predigt, Jesus, dass wir begreifen, wer du bist. Und ja, Herr Jesus, wie gewagt du uns geliebt hast und immer noch liebst, Jesus. Dankeschön dafür, dass du immer noch dein Leben aufs Spiel setzen würdest, um uns zu retten, Herr. Danke, dass du uns gerettet hast. Und wir möchten auch dich gewagt zurücklieben, Jesus. Wir möchten einfach auch mutig sein, Herr. Wir möchten dir Danke sagen dafür, dass du dein Leben für uns eingesetzt hast. Und wir möchten dich bitten, dass du unsere Herzen mit deiner Liebe so ausfüllst, Herr, dass auch wir bereit sind, unser Leben aufs Spiel zu setzen. Jesus, ich möchte dich bitten, dass diese Predigt jetzt eine Liebeserklärung an dich ist, Herr, die verstanden wird. Und ja, einfach, dass wir dich feiern in der Predigt, Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Okay, eigentlich sollte ja der David hier sein, aber durch Corona hat sich bei uns alles so ein bisschen verschoben mit der Ordination vom Sam Bayer. Und der wird heute Morgen in Ulm pastorisiert. Also der wird zum Pastor, er gibt sein Pastorenversprechen und wird also ordiniert. Und von dem her muss David in Ulm sein und deshalb bin ich hier bei euch und ich freue mich voll. Ich freue mich, Taufe feiern zu dürfen. Man darf ja nicht vorher gratulieren, aber ich freue mich für euch. Seid ihr wirklich entschieden, was auf euren T-Shirts steht? Ich lese euch was ganz Grausiges vor, dann müsst ihr nochmal überlegen, ganz gut, ob ihr immer noch entschieden seid. Nein. Es ist so wundervoll, in der Gegenwart Gottes zu sein und was für ein Vorrecht wir haben, dass wir uns treffen dürfen, sei es auch mit Masken, oder? Aber dass wir uns treffen dürfen, dass wir hier uns versammeln dürfen. Wir haben eigentlich keine Angst, dass da hinten Soldaten reinstürmen und Polizisten reinstürmen. Wir haben auch noch keine Angst, dass hier irgendwas angezündet wird. Jedenfalls hoffe ich, dass ihr keine Angst davor habt. Genau, ich lese euch kurz was Schreckliches vor. Im nordostafrikanischen Eritrea werden freikirchliche Christen so rigoros verfolgt wie in kaum einem anderen Land der Welt. Immer wieder kommt es zu Massenverhaftungen. Es drohen langjährige Gefängnisstrafen unter schlimmsten Bedingungen. Betroffene berichten von Misshandlungen. Sie werden in schäbige Verliese gesteckt oder in Frachtcontainer gepfercht, wo die Christen vor sich hin vegetieren. Tagsüber leiden sie unter der unerträglichen Hitze, nachts unter der Kälte und durchgehend an Hunger und Durst. Es ist schwierig zu überleben. Semere, der Name ist geändert, weiß, was Haft bedeutet. Der heute 37-Jährige kam zum lebendigen Glauben an Jesus Christus und schloss sich einer nicht registrierten Freikirche an. Während des Schlussgebetes in einem Gottesdienst, an dem neben ihm 11 andere teilnahmen, stürmten plötzlich Polizisten und Soldaten in den Raum. Semere und die anderen landeten in der eritreischen Hauptstadt Asmara im Gefängnis. Es war ihnen bewusst, dass ihnen viele Jahre Gefangenschaft drohten. Gerichtsprozesse finden in Eritrea zumeist nicht statt und wenn, dann unterliegen sie richterlicher Beliebigkeit. Die Verhöre drehten sich ausschließlich um den unverzeihlichen Frevel, aktiver Christ zu sein. Trotz Drohungen weigerten sich die Angeklagten, ihren Glauben und ihre Aktivitäten aufzugeben. Nach einigen Wochen kamen sie frei. Warum gerade wir freigelassen worden sind und andere nicht, bleibt für uns ein Rätsel, wundert sich Semere noch heute. Dem jungen Mann ist bewusst, dass es sich bei seiner Freilassung um eine seltene Ausnahme handelt. Er selbst hatte sich darauf eingestellt, im Gefängnis alt zu werden oder aufgrund der rauen Bedingungen zu sterben. Wie so viele Christen vor ihm. Semere ist überzeugt. Verfolgung gehört zur Nachfolge von Jesus, besonders in Eritrea. Aber das darf uns niemals davon abhalten, unserem Auftrag nachzukommen und möglichst viele Menschen für das Reich Gottes zu gewinnen. Denn darin besteht unser größtes Glück. Also, was für Worte. Darin besteht unser größtes Glück, dazu beizutragen, Menschen zu retten. Dazu beizutragen, dass Menschen auch in das Reich Gottes kommen. Und ich möchte heute mit euch über das Thema natürlich, übernatürlich reden. Am Beispiel von Esther, von der Königin Esther. Und auch sie trug dazu bei und hat gesagt, das ist mein Glück, dass Menschen gerettet werden. Und ich liebe gewagt, so wie dieser Semere. Ich liebe gewagt. Ich liebe mein Volk und setze dafür mein eigenes Leben aufs Spiel, um das Volk zu retten. Und ja, ich möchte einfach so ein bisschen heute immer wieder einflechten, wie das Natürliche im Übernatürlichen ist. So wie Jonas letztes Mal auch schon gepredigt hat, dass das so zerfließt eigentlich. Das Natürliche soll auch übernatürlich sein und das Übernatürliche soll für uns ganz natürlich werden. So, dass da einfach die Welten sich bei uns überschneiden. Und das ist eigentlich schon in den meisten Fällen, wenn wir wirklich an Jesus festhalten, wenn wir in ihm verwurzelt sind, wenn wir in dem Weinstock verwurzelt sind, dann ist das eigentlich so. Und mein Anliegen ist es heute auch, dass ihr einfach geöffnete Augen des Herzens bekommt für das Übernatürliche in eurem Natürlichen, für das Extraterrestrische im Terrestrischen, für das Außergewöhnliche im Gewöhnlichen, ja, für das Irdische, für das Überirdische im Irdischen. Für das Übernatürliche im Natürlichen. So, ich trage jetzt zum Beispiel hier so ein T-Shirt, da steht drauf, never lose your dream. Und also ich war, wir hatten vor einiger Zeit einen Ladies' Day und der Ladies' Day hieß, war unter der Überschrift Dream, Believe, Do. Also träume, glaube, tu. Und ich hatte die Moderation, also die Begrüßung, und ich habe irgendwie so gedacht, ah, ich möchte darüber reden, ich habe mir jetzt so von Gott auch aufs Herz legen lassen, ich möchte darüber reden, dass wir oft unsere Träume verlieren im Alltag, dass der Alltagstrott und die Sorgen und so weiter, dass alles so uns überschwappt und dieses Rad des Lebens sich so schnell dreht, dass wir oft unsere eigentlichen Lebensträume verlieren, aus den Augen verlieren. Und wollte eigentlich so sagen, so dazu auffordern, dass wir sie uns wieder ausgraben, die Träume, und ja, dass wir uns sie wieder sozusagen zurückholen, so ganz kurz. Und dann bin ich hatte überhaupt keine Zeit, um mir irgendwie Klamotten zu kaufen, aber ich wollte so gerne irgendwie was Neues anhaben. Und dann bin ich ganz schnell in den Laden rein und habe halt hier dieses T-Shirt gesehen. Das hat mir auf Anhieb gefallen, ohne dass ich wusste, was drauf stand. Dann habe ich es gelesen und da stand eben drauf, verliere niemals deinen Traum, never lose your dream. Und ich dachte, wie so ein kleines Zeichen, so cool irgendwie, dass Gott mir sagt, ja, ich habe diese Moderation in dein Herz gelegt und hier gebe ich dir noch ein kleines Zeichen. Also sowas Übernatürliches im Natürlichen. So, könnt ihr das nachempfinden, dass das für mich so voll das Zeichen war. Und der Ladies Day, ich hatte so viel zu tun an dem Tag und mich hat es einfach so und hatte so viel Verantwortung und so viel lief einfach bei mir zusammen und mich hat es so ermutigt, zu wissen, hey, ich bin mit da drin und was du tust, das gefällt mir, das ist mir wohlgefällig. Und ja, habe einfach so gemerkt, wie Gott da drin ist und das hat mich einfach gestärkt und ermutigt. Genau. Und jetzt gucken wir uns kurz die Geschichte von der Esther an. Die Esther ist einfach für mich so ein Beispiel, die hat einfach ihr Natürliches eingesetzt und Gott hat das Übernatürliche dazugegeben. Und Gott hatte einen Plan für sie. Im Großpersischen Reich war einfach dieser König Xerxes, der König Ahasveros wird er auch genannt, und der regierte über 127 Länder. Und er hatte eine Frau und wollte diese Frau bei einem Riesenfest, was er mit seinen Fürsten, mit den Königen dieser Länder feierte, wollte er so gerne seinen allergrößten Schatz zeigen und wollte die Schönheit seiner Frau zeigen und war so stolz auf sie und wollte halt so typisch männlich damit angeben. Und die Frau ist nicht gekommen. Die hat sich einfach verweigert. Die hat gesagt, ich bin doch hier kein Zirkustier oder was auch immer sie sich gedacht hat. Auf jeden Fall hat sie sich verweigert und hat ihm widerstanden und hat gesagt, sie kommt nicht. Nur weil mein Mann mich ruft, heißt es noch lange nicht, dass ich komme. Und hat ihn also vor seinen ganzen Männern vorgeführt, vor seinen ganzen Fürsten, vor all denen, über die er regierte, und hat ihn so respektlos behandelt. Und er hat gesagt, das geht ja wohl gar nicht. Und auch seine Berater haben gesagt, wenn die Königin sich dem König gegenüber so verhält, erstens, wie lässt sich dann das Land regieren, wenn er nicht mal seine eigene Familie regieren kann? Aber was ist das für ein Vorbild für alle anderen Frauen? Die werden auch ihren Männern gegenüber, die werden alle Männer lächerlich machen und werden alle Männer verächtlich machen. Und diese Frau wurde dann geschasst, die wurde davongejagt. Und ich sag mal, Dummheit und Stolz wächst auf einem Holz. Sie hat einfach zu hoch gepokert, würde ich mal so sagen. Aber der König, der hat sich dann eine neue Frau gesucht. Und ich glaube, bei dieser neuen Frau war ihm einfach wichtig, dass sie nicht nur äußerlich schön war. Er konnte aus allen schönsten Schönheiten von 127 Ländern aussuchen. Und da wurden ihm die schönsten gebracht. Aber ich glaube, ihm war dann wichtig, dass sie eben nicht nur äußerlich schön war, sondern dass sie auch eine Schönheit des Herzens besaß. Also wenn du ein Junge bist, dann pass auf, dass du da auch drauf achtest. Nein, auf jeden Fall, Esther ist als Waisenkind groß geworden und ist von einem Stiefvater erzogen worden. Und ich denke auch, dass dieser Stiefvater ganz viel Wert darauf gelegt hat, ihr zu sagen, hey, es kommt nicht auf dein Äußeres an, sondern das, was wirklich wichtig ist und das, was wirklich zählt und das, was auch Bestand hat, ist, dass wir gehorsam sind, dass wir freundliche Menschen sind, dass wir liebevoll sind, dass wir uns was sagen lassen, dass wir auch demütig sind. Und ich glaube, Esthers Erziehung hat sie schon total vorbereitet auf das, auf ihren Auftrag, den sie haben würde. Und sie war eine Person, die hat sich einfach was sagen lassen. Und als tatsächlich sie in den Palast auch mitgerufen wurde, hat ihr Stiefvater noch mit auf den Weg gegeben, hey, liebe Esther, sag nicht, aus welchem Volk du kommst, weil sie war Jüdin. Und sie sollte nicht sagen, aus welcher Nation sie eigentlich war, welcher Nationalität sie angehörte. Und warum sollte sie das nicht sagen? Sie sollte das wahrscheinlich deshalb nicht sagen, weil es da schon so eine Grundatmosphäre gab, die antijüdisch war. Weil es schon eine Grundatmosphäre gab von vielleicht Diffamierung oder Denunziation Juden gegenüber. Und während wir hier hingefahren sind, auf dem Weg, hatte ich ein Bild und ich habe einfach so einen Sternenhimmel gesehen und eine Mondsichel und es war ganz dunkel und die Sterne haben so geleuchtet und gestrahlt. Und ich möchte das euch einfach so mitgeben, so dieses, hey, wenn es jetzt dunkler wird, wenn schon so eine Grundatmosphäre der Angst einfach immer mehr da ist unter Christen auch, was unsere Ansichten angeht, was viele Dinge angeht, die wir glauben und an die wir glauben, an denen wir festhalten, sei es Richtung Abtreibung, Gender, Homo-Ehe und so weiter und so weiter. Wir merken einfach, wir haben Ansichten und diese Ansichten entsprechen nicht immer der Political Correctness, die in diesem Land herrscht und es macht sich so unterschwellig so eine Angst breit. Und ich möchte euch einfach was auf den Weg mitgeben, was ich in diesem Bild gesehen habe. Und das ist dieses, hey, je dunkler es wird, desto heller strahlen wir. Je dunkler es wird um uns herum, desto heller strahlt das Licht. Und wir sollen unser Licht nicht verstecken, sondern wir sind der Leuchtturm. Und wenn wir das Licht ausschalten, aus Angst oder aus Toleranz oder aus falsch verstandener Rücksichtnahme, dann werden Schiffe an dem Felsen zerschellen. Wenn wir sagen, okay, wir stehen nicht zur Wahrheit oder wir drehen die Wahrheit so ein bisschen um oder wir machen es den Leuten recht oder wir möchten ja Liebe zeigen, aber falsch verstandene Liebe schaltet unser Licht aus und die Schiffe zerschellen am Leuchtturm. Deshalb lasst euer Licht strahlen und steht einfach zu euren Überzeugungen und eurer Meinung und eurer, ja, dem, was einfach wahr ist. Und ich glaube, dass dieses unterschwellige Diffamieren oder Denunzieren war wahrscheinlich schon da. Sonst hätte er nicht gesagt, du sag nicht, aus welchem Volk du bist. Genau. Und auch da, finde ich, können wir doch auch so diesen Geist von der Esther ein bisschen wahrnehmen. So dieses, sie hätte auch da sagen können, hey, ich bin stolze Jüdin und ich werde das nicht verbergen und ich mache hier meinen Facebook-Like und ich teile das und so, sondern sie war weise. Sie hat gesagt, okay, das ist ein weiser Ratschlag. Also für mich ist es so, dieses zwischen Mut und Übermut ist oft so eine kleine Schranke, so wo man, oder eine, wie, so ein Übergang zwischen Mut und Übermut, so Wagemut, der nicht nötig ist, der auch irgendwie überbordend ist. Und da sich immer wieder Weisheit schenken zu lassen. So, ich würde manches viel undiplomatischer rauslassen und viel mehr Kante zeigen oft. Und da ist mein Mann, der mir oft einen Ratschlag gibt und sagt, nee, Pia, das ist jetzt nicht nötig. Das, dafür lohnt es sich nicht, Kraft einzusetzen oder hier einen Kampf anzufangen, der und so. Und da einfach auch gute Berater zu haben, die sagen, hey, was ist weise und mutig und was ist übermütig und mutig, ja, und dann den Mut zur rechten Zeit zu haben und nicht zur unrechten Zeit. Genau. Und die Esther, die war dann schon anders als die erste Frau. Die hat zum Beispiel, ja, während die anderen Frauen, die dort waren und zum König gegangen sind, die haben sich selber ihre Klamotten ausgesucht und haben sich selber schön gemacht und haben selber irgendwie, und sie hat auf den Ratschlag dessen gehört, der für diese Frauen zuständig war und hat gesagt, okay, hier habe ich meine Grenzen. Ich bin keine Modedesignerin, ich kenne den König auch nicht so genau, was der mag und was der nicht mag, aber dieser Hüter der Frauen, der kennt ihn. Und sie hat einfach gesagt, ich verlasse mich auf dein Urteil, ich verlasse mich auf deinen Geschmack. Und das heißt nicht, dass sie keine eigene Meinung hatte. Im Verlauf des Buches sehen wir, dass die Esther sehr wohl eine eigene Meinung hatte und auch dazu stand. Und dass sie für ihre Sachen gekämpft hat, die ihr wichtig waren. Aber solche Nebensächlichkeiten hat sie einfach nicht so hochgehalten, sondern hat da die Menschen gesehen und hat da auch den Menschen Wert gegeben. Also ich glaube einfach, dass der König war ja von Eunuchen umgeben und ich glaube, dass sie da auch Stolz diesem Mann gegeben hat, um zu sagen, hey, du darfst das für mich aussuchen und dass sie ihm da auch Wert und Würde mit gezeigt hat, die er hatte und dass sie dann einfach sehr feinfühlig und sehr, sehr, ja auch selber demütig war und wusste, was habe ich, was ist mir gegeben und wo sind auch meine Grenzen und wo haben andere mehr Begabungen als ich und dann gesagt hat, okay, ich bleibe in meinen Stärken und die anderen dürfen mit ihren Stärken arbeiten. Genau. Und dann wird sie ausgewählt, aus all den Frauen wählt der König sie aus und feiert und ist total froh, dass er sie hat und ja. Und dann geht es weiter und in dieser Geschichte gibt es eben einen Gegner, einen Gegenspieler, der sehr, sehr viel Macht hat und ihr Stiefvater ist nicht bereit, sich vor diesem Mann zu beugen. Er ist nicht bereit, seine Knie zu beugen vor einem Menschen. Und dieser Gegenspieler heißt Haman und der Haman ist für mich so ein Beispiel von einem kranken Geist, von einem Narzissten, der einfach sich selbst anbetet und der es nicht haben kann, dass irgendjemand nicht sein Fan ist und sich vor ihm niederbeugt. Und eben dieser Mordechai, der Stiefvater von der Esther, ist nicht bereit, seine Knie zu beugen vor ihm und sagt, ich beuge meine Knie nicht vor einem Menschen, ich bete keinen Menschen an, ich bete nur Gott an. Und auch da dürfen wir einfach diese Haltung haben, die dieser Mordechai hatte, dass wir nicht sagen, okay, wir knicken da ein, wir beugen unsere Knie. Und da können wir einfach so sicher sein, dass man unsere Knie auch beugen möchte oder dass man unseren Rücken auch brechen möchte. Ich hatte mal einen ganz schrecklichen prophetischen Traum und das ist jetzt schon sehr lange her, aber wenn ich an diesen Traum denke, wird mir immer noch so Angst und Bange. Und in diesem Traum habe ich Pastoren gesehen, die so einer Gehirnwäsche unterzogen worden sind, wo sie einfach der Homo-Ehe praktisch beipflichten sollten, dass das in Ordnung ist, dass das theologisch in Ordnung ist und dass sie dort auch dazu stehen sollten, dass sie praktisch, wenn sie vorher anders gedacht haben, dass sie hinterher genauso dachten wie die anderen. Und ich glaube schon, dass das bald kommen wird, dass wir als Kirche da auch aufgefordert werden, weiß ich, vielleicht eine Regenbogenfahne aufzuhängen oder was auch immer, Und dass wir dann eben wie dieser Mordechai oder wie die drei Freunde von Daniel, dass dort, wo alle sich beugen, dass wir uns vorher schon im Herzen vornehmen, ich bin entschieden. Ich bin entschieden, mich nicht zu beugen. Ich bin entschieden, auch einfach ein Wagnis einzugehen für die Liebe, die ich zu Gott habe, dass unsere Liebe uns auch was kosten darf, dass wir sagen, okay, wir sitzen nicht nur da und hören die coolste Musik und gehen in die coolsten Gottesdienste und letztendlich sind wir nicht bereit, dass unsere Liebe zu Gott oder zu den Menschen, zur Wahrheit uns auch was kosten darf. Und da finde ich einfach dieses Beispiel von diesem eritreischen Christen auch so unglaublich, dass dass er sagt, hey, es ist mein größtes Glück, mein Leben einzusetzen für die anderen Menschen und ich bin bereit, im Gefängnis alt zu werden, ich bin bereit zu verhungern. Wie schnell wären so viele Christen aus Gefangenschaft raus, wenn sie einfach nur sagen würden, okay, ich glaube nicht mehr an diesen Jesus. Wie schnell wären Menschen frei gewesen, hätten sie gesagt, nein, ich bete jetzt auch Maria an, es ist mir egal, Jesus ist dann doch nicht der einzige Weg. Wie viele Menschen sind verbrannt worden auf irgendwelchen Scheiterhaufen, weil sie gesagt haben, nein, und Jesus ist der Alleinseligmachende und kein Papst und kein Heiliger, sondern nur Jesus und Jesus alleine. Und da zu sagen, okay, Herr Jesus, ich möchte diesen Mut haben, ich möchte dieses Rückgrat haben, dass die Knie nicht beugt und heißt er Haman oder heißt er Spahn oder wie auch immer, ich werde meine Knie niemals beugen. Okay. Und dieser Haman hat einfach dafür gesorgt, dass aufgrund dessen, dass sich einer nicht gebeugt hat, der Jude war, dass alle Juden umgebracht werden sollten. Und als das der Mordechai erfährt, geht er zu Esther und sie fragt, warum siehst du so traurig aus? Und er sagt, ja, weil unser ganzes Volk umgebracht worden ist. Und du bist vielleicht Königin geworden, um uns alle zu retten. Du bist vielleicht König geworden, um ein gutes Wort bei deinem Mann, bei dem König einzulegen. Bist du bereit dazu, das zu tun? Das hat er gar nicht gesagt, sondern er hat gesagt, wenn du es nicht machst, glaub ja nicht, dass du alleine hier im Palast überleben wirst. Er hat sehr hart mit ihr gesprochen, sehr autoritär eigentlich. Und sie hat nicht gesagt, boah, leck mich am Arsch oder so. Ich bin hier seine Lieblingsfrau und mir passiert schon nichts. Geht ihr doch dahin, wo der Pfeffer wächst. Hauptsache, ich bin errettet. Hauptsache, ich komme in den Himmel. Genauso wenig wie der Daniel einfach nur im stillen Kämmerlein gebetet hat, sondern ans Fenster gegangen ist. Und Esther war auch bereit, ihr Leben einzusetzen. Es war nämlich sehr gefährlich für sie. Der König hätte sie eigentlich rufen müssen. Und wenn er sie nicht rufen lässt und sie geht alleine hin, kann er einfach sagen, was für eine Dreistigkeit, dass diese Frau sich erdreistet, mich einfach so aufzusuchen. Das war ein Wagnis. Und sie hat gesagt, ich möchte dieses Wagnis nicht nur auf meine Schönheit gegründet, nicht nur auf meine natürlichen Talente gegründet eingehen, sondern ich möchte dieses Wagnis nur eingehen mit geistlicher Unterstützung dahinter. Und hat aufgefordert, ihr Volk, dass sie alle zusammen 3 Tage lang beten und fasten. Und ich weiß nicht, wer macht mit bei dem Ekklesia-Gebet, dieses wir beten alle gemeinsam jeden Morgen 6.30 Uhr. Ja, das ist was ganz Schönes. Und ich denke einfach, das dürfen wir auch. Und da gibt es diese VIP-Liste, die wir ausfüllen sollten, mit Menschen, die uns wichtig sind, mit Menschen, wo wir möchten, dass sie gerettet werden, dass sie zu Jesus finden. Und ich möchte dich einfach auch dazu einladen, wenn du da noch nicht mitmachst, jeden Morgen 6.30 Uhr, dass du da einfach auch mitmachst. Ich mache das beim Vesperschmieren so ein bisschen. Leider, so richtig geht es bei uns von der Uhrzeit nicht so. Aber genau, was wollte ich jetzt sagen? Genau, deine VIP-Liste, dass wir es uns auch was kosten lassen, auch im Gebet und Fasten. Dass wir nicht denken so, ach ja, und mein Leben ist überzeugend genug und tralala und so und ich liebe sie ja alle so. Sondern, dass wir da auch wirklich sagen, hey, wir brauchen, dass Gott redet. Wir brauchen das Übernatürliche. Und so war Esther eben auch. Sie hat gesagt, natürlicherweise mache ich alles so, wie ich es irgendwie kann. Ich mache mich so schön, wie ich kann für den König. Ich mache es so cool, wie ich es kann. Ich lade ihn ein zum Essen. Aber ich brauche brauche auch das Übernatürliche, ich brauche die geistliche Unterstützung. Und auch da, wenn du irgendeinen Kampf zu kämpfen hast, kämpf ihn nicht alleine, sondern such dir Unterstützung, Menschen, die dich unterstützen im Gebet und im Fasten. Und auch sei nicht traurig über Kämpfe, die da sind. Ich glaube, dass Kämpfe uns stark machen. Dass Kämpfe uns, wenn wir von 0 auf 100 in einen Kampf gehen und wir sind gar nicht geübt zu fechten oder irgendwas, dann werden wir schmählichst versagen. Und deshalb dürfen wir auch dankbar sein, wenn wir Kämpfe haben. Wir haben in den letzten Monaten viele, viele Kämpfe. Und manchmal bist du gar nicht dankbar, sondern du denkst nur, ach, schneller in den Himmel, Jesus, komm sofort wieder, ich kann nicht mehr. Wir haben ein Kind und das hatte jetzt solche schreckliche Prüfungsangst, das gibt's einfach überhaupt nicht. Das war so furchtbar, der hat geweint und geweint vor Angst, der hat gezittert, wenn man den im Arm hielt. Das Herz hat stundenlang so schnell geklopft vor lauter Angst. Angst ist was ganz Furchtbares und plötzlich kommt diese Angst aus dem Nichts heraus. Angst vor der Schule, Angst vor, er konnte gar nicht richtig artikulieren, warum er solche Angst hat. Und er hat dann gesagt, Mama, ich glaube, die Angst ist vom Teufel, das ist doch nicht normal. Und ich fand das auch nicht normal, dass er plötzlich solche Ängste bekam. Und dann zu wissen, okay, also es war so schlimm, dass ich schon dachte, wir müssen mit dem irgendwie in die Klinik gehen oder so, weil oder der braucht Tabletten. Also es war richtig schlimm. Und wir sind das geistlich angegangen und haben ganz viel Bibel mit ihm gelesen, haben Gideon gelesen, haben mit ihm Bibelverse gemacht. Und Bibelverse kamen ihm in den Kopf. Und dann war es besser. Der war eigentlich fröhlich in den Ferien. Und dann, bevor die Schule wieder anfing, fingen die Ängste wieder an. Und ich habe gedacht, oh Herr, ich dachte, wir wären drüber hinweg. Und alles kam wieder hoch. Und an dem Morgen, wo dann die Schule anfing, dann war er und hatte einen Bibelvers im Kopf und er hat ihn so stark gemacht und er hatte im Kopf, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und so ist er in die Schule gegangen und die Ängste waren weg. Und das nur ein Kampf, aber so, wo wir einfach merken, hey, Gott macht uns stark. Auch die Kinder müssen schon Kämpfe führen. Und es ist gut, dass Kinder kämpfen und dass Kinder lernen, geistlich zu kämpfen und mit dem Wort Gottes zu kämpfen und nicht aus eigener Kraft, aus der Angst wieder rauskommen, sondern wirklich sagen, okay, meine Kraft liegt in Jesus, wie David Alaba immer auf seinem T-Shirt hat, ja. Genau. Ja, und der König ist gnädig mit ihr, sie kommt an, also alle beten und fasten, der König, sie kommt zum König und der König freut sich über sie und sagt, ich möchte dir die Hälfte meines Königsreichs, du darfst, ich möchte jeden Wunsch erfüllen und sie sagt einfach nur, weil sie hatte jetzt einen Plan, und sie sagt einfach nur, ich möchte dich sehr, sehr gerne zum Essen einladen. Dich und auch den Haman zum Essen einladen. Und dann sagt sie eigentlich erstmal gar nichts. Also so, sie ist auch nicht so unter Zeitdruck, sondern dadurch, dass sie sich so sehr auf Gott verlässt, ist der Zeitdruck weg. Ist sie einfach gechillt und relaxed in Jesus, im Vertrauen auf Gott. Und sie sagt, ich möchte dich einfach zum Essen einladen. Und ich schätze einfach, dass der Heilige Geist so stark und so mächtig da war an dem Abend, weil in der Nacht kann der König nicht schlafen und schlägt die Chroniken auf, wo einfach die Geschichtsschreiber alles reinschreiben an politischen Dingen, an Geschehnissen. Und er liest, dass der Mordechai, also dieser Stiefvater von der Esther, einmal ein Komplott verraten hat, sodass ihm das Leben gerettet worden ist, also dem Xerxes. Und er sagt, am nächsten Morgen sagt er, ist der eigentlich überhaupt schon dafür geehrt worden? Und dann sagt man ihm, nein, der ist noch nicht geehrt worden dafür. Und dann spricht er den Haman, also diesen schrecklichen Mann, der diesen Völkermord begehen möchte, spricht er an und sagt, wie würdest du denn jemanden ehren, den der König ehren möchte? Und der Haman denkt in seinem Narzissmus wieder, ach, der möchte bestimmt mich ehren und schmückt aus, wie er gerne geehrt werden möchte, auf dem königlichen Pferd sitzen, also praktisch direkt fast wie der König sein und königliche Kleider anziehen, die der König schon mal anhatte. Also das können wir uns vielleicht so vorstellen wie das Trikot, das getragen war von deinem Lieblingsfußballspieler, dass du das anziehen darfst und so weiter. Und auf jeden Fall sagt er das und dann ist es eben so wie Gottes Ironie. Ja? Er muss dann seinen Widersacher so ehren, wie er selber geehrt werden möchte. Und ich finde, das ist so cool irgendwie. Ich glaube, er hatte schon den Galgen für den aufgestellt, weil er den so gehasst hat. Und anstatt, dass er ihn an Galgen hängen darf, muss er ihn also ehren mit den höchsten Ehren, die er sich irgendwie vorstellen kann. Genau. Und dann lädt Esther nochmal ein zum Gastmahl. Und an dem Abend gibt sie das erste Mal preis, dass sie Jüdin ist und sagt, bitte, ich flehe um mein Leben und um das Leben meines Volkes, dass du uns doch verschonst. Und so klug war das, dass sie nicht vorher angegeben hatte, dass sie Jüdin war, weil in diesem Überraschungseffekt lag diese Kraft auch. Dieses, hey, wenn du die Juden umbringst, dann bringst du auch deine geliebte Frau um. Und der König war so geflasht von diesem, natürlich darf sie nicht sterben, dass er gesagt hat, auf gar keinen Fall, was ist denn das für ein Verbrechen, was da passieren sollte? Und wer ist dafür verantwortlich? Und anstatt, dass sich eben dieser Völkermord gegen die Juden richtete, richtete sich jetzt das gegen den Haman, der dafür verantwortlich war. Und so hat Esther auf ganz natürliche und doch auch ganz übernatürliche Art und Weise, indem sie geistliche Prinzipien beachtet hatte, indem sie einfach eine geistliche Frau war, die sich was sagen lassen konnte, die sich unterordnen konnte, aber die auch sehr stark und sehr fest und sehr mutig war, die etwas gewagt hat für ihren Gott und für ihr Volk, hat sie die Menschen gerettet, hat sie alle gerettet. Und ich bewundere die Esther. Ich bin manchmal viel dickköpfiger als diese Esther. Und ich liebe das so an ihr, dass sie wirklich jemand ist, der sagt, da sind meine Grenzen. Und das kann ich und das kann ich nicht. Und ich glaube, es ist so gut zu wissen, dass wir Grenzen haben, aber es ist auch gut zu wissen, was wir können und was wir haben. Also zum Beispiel, ich weiß, dass ich prophetisch begabt bin. Das hat sich seit der Kindheit eigentlich gezeigt. Früher habe ich mich nicht getraut, das auszusprechen, weil ich dachte so, oh, das macht man nicht und ach, das ist so. Aber es ist überhaupt keine Angeberei. Wenn du begabt bist, Jesus sagt es dir, du hast Talente, du hast natürliche Talente und du hast übernatürliche Talente, dann analysier die, sprich die aus und leb auch darin. Also zum Beispiel, Gott hat schon als kleines Kind hat er zu mir durch Träume geredet und immer wieder. Nur immer so ein bisschen dieses Unterscheidungsvermögen. Was ist jetzt ein natürlicher Traum und was ist jetzt wieder ein geistlicher Traum? Aber manchmal hilft Gott einem auch unglaublich dabei. Zum Beispiel einmal kam zu uns eine Frau am Nachmittag und die hat bei uns sozusagen Asyl gesucht. Der ging es ganz, ganz schlecht in ihren familiären Verhältnissen. Und sie konnte es nicht mehr aushalten. Und in dem Moment, wo David mir gesagt hat, du, die und die steht vor der Tür und möchte bei uns, die ist mit Koffer da und möchte ein paar Nächte bei uns übernachten, da habe ich wieder an den Traum gedacht, den ich genau in dieser Nacht geträumt hatte. Da hatte ich von dieser Frau geträumt und ich hatte geträumt, was ich ihr sage. Und ich hatte den ganzen Tag nicht an diesen Traum gedacht, aber der ist dann sofort wiedergekommen und dann bin ich rausgegangen. Ich habe sie umarmt und ich habe gesagt, ich muss dir von Gott etwas sagen. Heute Nacht habe ich von dir geträumt und ich muss dir das und das sagen. Und er freut sich, dass du immer noch so lieb zu der und der Person aus der Familie bist. Und das hat sie so gestärkt und so aufgebaut und es war genau das, was sie brauchte. Und ich glaube einfach, dieses Übernatürliche im Natürlichen, das zu sehen, es können so Kleinigkeiten sein und es können größere Sachen sein, so wie dieser Traum, der was ganz anderes bedeutete. Oder es können Sachen sein, wo du einfach Sachen siehst schon, die kommen werden. Oder wo du einfach eine Atmosphäre fühlst, wo du weißt. Oder es können kleine Sachen sein. So, unsere Tochter ist vor 4 Wochen nach Leipzig umgezogen. Und sie liebt Vergissmeinnicht. Sie liebt Vergissmeinnicht. Und ich habe ihr lauter Abschiedsgeschenke gemacht, unter anderem dann eben auch mit Vergissmeinnicht. So ein Glasarmband, wo echte Vergissmeinnicht drin waren. Und also in so Glas eingelassene Vergissmeinnicht. Und Vergissmeinnicht zum Gießen, die dann wachsen und so. Und noch andere Geschenke. Aber an dem Tag, wo sie dann gegangen ist, da kam sie plötzlich zu mir ins Schlafzimmer und meinte, Mama, Mama, schau mal. Und dann hatte sie einen Bibelvers und unten drunter war ein Vergissmeinnicht, hatte sie noch in der Kommode gefunden. Also sie hat nur diesen einen Vers gefunden und da steht drauf, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Und damit möchte ich die Predigt auch beschließen. Römer 8, Vers 31, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Und das auch für die nächste Zeit zu sehen, ja? Hey, wenn Gott für dich ist, wer kann dann gegen dich sein? Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert oder Container oder Soldaten oder Polizisten oder Denunziation, Diffamierung, Etikettierung, so fängt es ja erstmal an, ja, mit Etikettierung, dass man gar nicht mehr guckt, was denkst du eigentlich wirklich, sondern dass man einfach sagt, okay, die Evangelikalen halten sich alle nicht an Corona-Maßnahmen, was überhaupt nicht stimmt. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.